Was auch immer. Was auch immer das nun für Geräusche waren, sie dokumentieren nur eins, hoffentlich, dass es eine Live-Sendung ist und keine Aufzeichnung, sonst wäre das mit Sicherheit herausgeschnitten worden. Ja, durch die Plattform vorhin von 16 bis 17 Uhr ist ja im Prinzip schon eine Vorlage geleistet worden durch Reinhold Thiel im Gespräch mit Michael Trost. Jetzt ist die Stunde der Free FM Breeze on Air Sendung, das Friedensradio mit der monatlichen Sendung. Unser heutiges Thema, schon vorhin genannt, Flucht aus Afrika. Was sind die Ursachen? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Ich würde gerne zu Beginn nochmal aufreißen, warum wir zu diesem Thema gekommen sind, was uns zu diesem Thema motiviert hat. Ich glaube, keine Weltregion ist dermaßen klischeebeladen wie der afrikanische Kontinent. Man braucht nur mal das Stichwort Afrika in eine Suchmaschine einzugeben und man findet unter der Rubrik Bilder vor allem Safari-Kitsch. Giraffen, Löwen, Elefanten, Menschen, Afrikanerinnen und Afrikaner kommen in diesem Szenario kaum vor. Wenn überhaupt, als Servicepersonal für Touristen. Motto: Africa is waiting for you. In einem anderen Stereotyp stehen zwar Menschen im Mittelpunkt, sie sind aber nur Aufhänger für Spendenkampagnen großer Hilfsorganisationen. Die Botschaft lautet dann: Großzügige Europäerinnen und Europäer unterstützen Afrikaner in prekären Lebenslagen, zumeist im ländlichen Raum. Ja, und dann gibt es noch ein drittes Szenario, das sich als Gegenentwurf begreift. Das aufstrebende, das moderne, das optimistische Afrika, häufig illustriert durch Skylines afrikanischer Megacities. Das Motto in dem Kontext lautet dann: Afrika, der Chancenkontinent. Die Wirklichkeit ist, Afrika ist weder urbane Wachstumsmaschine, noch Naturschauspiel, noch rückständiges Dorfleben. Afrika, hätten wir es gedacht, ist hochgradig divers. Und zu dieser Diversität gehört auch, was spätestens in den Jahren 2014 bis 2016 unter dem Stichwort Flüchtlingskrise ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist. Ins Rampenlicht rückten nun Fluchtursachen. Das heißt, Fluchtursachenbekämpfung avancierte zu einer Art Mantra des politischen Betriebs. Die Zahl neu ankommender Migrantinnen und Migranten sollte schnellstmöglich reduziert werden, teils durch eine, um es noch sehr, sehr vorsichtig zu sagen, höchst restriktive Grenzpolitik, teils aber auch durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsländern. Zentrales Problem dabei, wie so oft, die öffentliche Debatte war und ist über weite Strecken, nochmal gesagt, wieder einmal von Unkenntnis und Fehleinschätzungen geprägt. Die Migrationsdebatte litt und leidet noch immer unter dem Umstand, dass sie vor allem um die Befindlichkeiten und Egoismen europäischer Länder kreist. Nicht um die Gründe, warum junge Menschen aus afrikanischen Ländern immer wieder ihr Leben riskieren, um nach Europa zu gelangen. Sind es fehlende Arbeitsplätze, Gewaltkonflikte, die Klimakatastrophe, korrupte Regierungen oder ist es etwas ganz anderes? Bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, wollen wir das Thema, wie schon am Anfang gesagt, heute angehen. Weil es eben auch ein zentrales Thema von Krieg und Frieden ist. Also, Flucht aus Afrika, was sind die Ursachen? Snishana Lukšić hat dazu Informationen gesammelt. Vor allem hat sie mit Menschen aus Afrika gesprochen. Was veranlasst Menschen zum Gehen, was zum Bleiben? Und sie ist jetzt hier bei uns im Studio. Snishana, herzlich willkommen in diesem Studio bei Radio 4FM, das dir ja nicht so ganz unbekannt ist, weil du auch immer wieder mal hier gewesen bist. Aber du bist jetzt heute unsere Expertin, hast dich ziemlich intensiv, ich habe schon gerade gesagt, mit der Informationssammlung beschäftigt. Aber das ist nicht das Einzige, dass du Internet recherchiert hast, dass du Bücher gelesen hast, sondern du kennst eben auch die Situation vor Ort. Sag uns doch ein paar Takte zu dir.
Ja, genau. Also ich bin die Snyashanar.
Wie kommt man auch zu einem komplizierten Vornamen, bei dem man doch in Stocken gerät?
Snyashanar. Kann man üben. So, also ich bin dazu gekommen, darüber zu sprechen, habe mir einfach überlegt, weil ich war jetzt diesen Januar zum 5. Mal in Westafrika, Gambia. Das liegt vom Senegal umrandet. Und ich bin so freundlich empfangen worden und ich schulde den Menschen etwas. Und ich möchte auf die schwierige Situation aufmerksam machen, in der sie sich befinden. Da gibt es ja ganz verschiedene Ursachen. Ja, ich habe mit Menschen drüben gesprochen, mit Menschen, die hier angekommen sind. Mein Mann ist auch Gambier. Und ja, ich möchte einfach was zurückgeben. Und jetzt spielen wir erstmal ein Lied, und zwar von der Sona Djobate. Sie ist aus Gambia oder vielmehr in London geboren. Die Mutter ist Engländerin und der Vater Gambier. Der stammt aus einer Griot-Familie, da sage ich später noch was. Und jetzt hören wir uns das schöne Lied Gambia an von Sona Djobate.
Gambia. Und schon sind wir mitten im heutigen Thema von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, denn wir wollen sprechen über Fluchtursachen, vor allen Dingen Fluchtursachen aus Afrika. Was sind konkret die Fakten? Was sind die Umstände, die Menschen dazu bringen, Menschen oft auch dazu zwingen, sich auf den Weg zu machen, um tatsächlich auch bessere Überlebensverhältnisse zu finden? Wir haben dazu einen Studiogast, Snyashanar Lukšić, die sich sehr intensiv vor allen Dingen auch mit dem Land, aus dem gerade das Lied kam, auch beschäftigt hat, mit Gambia. Du bist mehrfach dort gewesen, bist auch mit einem Mann aus Gambia verheiratet. Genau. Das sind auch die persönlichen Bezüge dazu. Und ja, du hast dich intensiv beschäftigt mit dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht sollten wir mal damit anfangen, dass es jetzt auch kein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, dass sich Menschen auf den Weg machen. Migration ist ein Teil von Menschheitsgeschichte.
Genau, richtig, ja. Ohne Migration wären wir nicht in Europa.
So ist es. Weil die ersten machten sich aus Afrika auf den Weg.
Und die Snyashanar Lukšić wäre als Slawenmädchen auch aus dem Uralgebirge nicht in Europa gelandet oder auf dem Balkan. Genau. Ja, dann mache ich weiter. Zuerst möchte ich mich allgemein halten. Die Menschheitsgeschichte ist eine Migrationsgeschichte. Der Mensch war schon immer in Bewegung auf der Suche nach einem besseren Leben. Niemand setzt sich leichtfertig nachts in ein marodes Boot, wissend, dass auf offener See der Tod droht. Niemand setzt alles aufs Spiel, verlässt Heimat, Besitz, Freunde, Verwandte, Kinder. Wer Asyl sucht, kämpft oft ums Überleben, weil im Heimatland Krieg herrscht, Verfolgung droht, Diskriminierung an der Tagesordnung oder die eigene Existenz bedroht ist. Im Laufe des Jahres 2015 wurden auf der Welt 12,4 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Im gleichen Jahr kamen über 1 Million Asylsuchende in die EU. Dies entspricht etwa 8% der weltweit Geflüchteten. Ein Viertel davon waren Kinder. Deutschland 2016. 280.000 Asylsuchende wurden aufgenommen. 425.000 Anträge, ein Drittel der Anträge waren Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg. 160.000 Flüchtende vor Krieg aus Afghanistan, 126.000 aus dem Irak, 32.000 aus dem Iran, 30.000 aus Eritrea. Zwei Drittel der Anträge waren aus diesen 5 Ländern.
Es ist nicht aber nicht gerade, sondern dazwischen, bei all den Zahlen dazwischen gehen darf. Man muss in Erinnerung bringen, wir sind mittlerweile bei insgesamt, es gibt jetzt nicht bis auf die letzte Person genaue Zahlen, aber über 120 Millionen, die auf der Flucht sind, ja, weltweit. Und das ist eine gigantische Zahl.
Wahnsinn, ja.
Und man darf auch daran erinnern, weil wir ja immer Europa glauben, alle Leute wollen hier in diesen europäischen Kontinent. Genau. Die meisten von den Geflüchteten leben in den Nachbarländern.
Ja, richtig.
Also so in Ländern, die überhaupt nicht die Infrastruktur, ja, haben, die gar nicht die materiellen Verhältnisse oft haben. Und wir haben es jetzt gerade dieser Tage auch wieder mitbekommen und erleben müssen, die das UNHCR, also das Weltflüchtlingshilfswerk, ist die größte Organisation, die sich um Flüchtlingslager auch zu kümmern hat. Das ist ihre Aufgabe. Und sie sind wieder mal vor einer finanziellen Katastrophe, weil hinten und vorne vor allen Dingen die US-amerikanischen, ja, Gelder gestrichen worden sind. Aber nicht nur die US-amerikanischen Gelder. Also wir haben wirklich eine katastrophale Gesamtentwicklung. Und man kann gar nicht oft darauf hinweisen, ja, dass, wie gesagt, die Nachbarländer oft genau die, ja, Länder sind, die die erste Aufnahme machen, mhm, und oft auch die letzte Aufnahme diesbezüglich machen. Bei all den vielen Zahlen, die du gerade genannt hast, aber sie geben, glaube ich, auch nochmal so eine Dimension. Ja, macht uns das nochmal von der Dimension her deutlich.
Ja, genau, richtig. Ja, nun zu Afrika, der Kontinent mit über 50 Staaten, 30,3 Millionen Quadratkilometern und über 1 Milliarde Einwohnern. Es erreichen uns tatsächlich vergleichsweise wenige Flüchtlinge aus Afrika. 2015 und 2016 insgesamt 110.000 Asylsuchende. Ein Viertel von ihnen kamen aus Eritrea, einer Diktatur. Das sind Zahlen von Pro Asyl. Genau. Laut UNHCR lebten Ende 2015 etwa 18 Millionen Flüchtlinge aus dem afrikanischen Kontinent, davon fast 11 Millionen im eigenen Land. Nur ein kleiner Teil.
Binnenflüchtlinge.
Genau, Binnenflüchtlinge nennt man
das. Das ist auch etwas, was hier oft gar nicht im Blick ist.
Ja, genau.
Dass gerade Länder, die gerade sehr, 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 ja, infrastrukturell auch überhaupt nicht die Möglichkeit, dass es dort so gewaltförmig ist, dass es Vertreibungen, heftige Gewaltexzesse gibt und von daher Binnenflucht auch ein großes Thema ist.
Und die meisten schaffen es auch gar nicht nach Europa. Die sind zu arm, haben auch kein Geld, also. Oder es ist irgendwo eine Grenze, wo sie nicht mehr weiter können. Es ist echt grausam.
Ja, darüber werden wir nachher noch zu reden haben. Also nicht nur das Mittelmeer ist eine tödliche Falle, sondern auch die Wüsten.
Ja, ganz, ganz schrecklich. Ja, da komme ich auch noch dazu. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir Eddie Kenzo. Der kommt aus Ostafrika. Aus Uganda, ja, genau. Und das ist auch faszinierend. Er wurde quasi, er ist aufgestiegen, und zwar so ein ugandischer Sänger, Musikmanager und Gründer der Uganda National Musician Federation. Ihm gelang der Durchbruch mit dem Titel Sitya Lost und dem dazugehörigen Video mit den Ghetto Kids. Also es sind Kinder, die ohne Eltern sind und dort in einem Heim leben. Und er selber war 13 Jahre lang auf den Straßen von Masaka und Kampala. Seine Mutter starb, als er 5 Jahre alt war. Ja, dann gibt's Eddie Kenzo.
Eddie Kenzo und sein Stück aus Uganda, die Musik passt auch zu unserem heutigen Thema, nämlich Fluchtursachen. Warum flüchten Menschen? Warum müssen Menschen aus Afrika flüchten? Was sind die Hintergründe? Also eine andere Form von Kriegs- und Friedensthematik hier bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir haben dazu einen Studiogast, Snežana Lukšić. Und wir haben gerade drüber gesprochen, Snežana, überhaupt über die Dimension, wie viele Menschen tatsächlich auf dieser Erde auf der Flucht sind, woher sie kommen. Es reduziert sich ja ganz stark eigentlich auf wenige Länder, wo die meisten geflüchteten Menschen unterwegs sind und auf der Flucht sind. Jetzt wollen wir doch mal schauen in dem nächsten Block, was sind denn auch unsere Beiträge, wenn man von unserer reden kann, also der europäischen Beiträge, dass sich Menschen auf die Flucht machen, warum sie ihre Heimat verlassen müssen?
Ja, also es geht erstmal über die europäischen Regierungen, die kümmern sich natürlich auch um die eigene Wirtschaft, um die Wirtschaft der Industriestaaten, Geschäfte zum eigenen Vorteil beziehungsweise im Interesse der Großkonzerne. Auf Druck europäischer Regierungen hin werden die Märkte vieler afrikanischen Staaten liberalisiert. So kann zum Beispiel Tomatenmark aus der EU bei niedrigen Einfuhrzöllen nach Ghana exportiert und dort sehr billig verkauft werden. Die Folge: die Tomatenbauern vor Ort, die preislich nicht mithalten können, verlieren ihre Existenzgrundlage. Einige sehen sich gezwungen, zum Beispiel nach Italien zu gehen und pflücken dort unter katastrophalen Arbeitsbedingungen jene Tomaten, die in Ghana zum Preisverfall beitragen.
Das ist jetzt nur ein Beispiel für das, was die Freihandelsabkommen mit sich bringen, zu denen diverse afrikanische Länder auch durch die Macht der Europäischen Union, ich habe mich auch ein bisschen näher damit beschäftigt, durch die Macht, auch die ökonomische und politische Macht der Europäischen Union tatsächlich dann zu diesen Freihandelsabkommen quasi zur Unterschrift auch gebracht werden, weil die Repression, wenn man nicht unterschreibt, ist auch relativ groß, die ökonomische Repression. Ja, genau. Du hast jetzt ein Beispiel genannt von ganz vielen. Das ist die Geschichte der Tomatenproduktion oder des Tomatenketchups.
Ja, genau.
Italien ist ein großer Produzent und das Makabre ist, dass Menschen, wenn ich dich richtig verstanden habe, tatsächlich aus den Ursprungsländern jetzt nach Italien gehen und dort unter unsäglichen Bedingungen und als Billiglohn kann man überhaupt nicht sagen, unter unsäglichen auch Lohnbedingungen und sozialen Bedingungen dann dort nun ausgerechnet das produzieren, was dann wieder auf dem afrikanischen Markt abgesetzt wird.
Genau, da habe ich auch Reportagen auf Arte gesehen, Italien, Spanien, also wirklich schrecklich und die haben auch keine Rechte, muss man sagen. Ja. Ganz, ganz schlimm. So möchte keiner arbeiten.
Ein Beispiel.
Ja. Ja, dort, wo es Armut und Hunger gibt, ist das oft eine Folge von politischen Konflikten, Geldflüssen und globalen Ausbeutungsmechanismen und auch ein Resultat von Kolonialgeschichte. Viele Staaten sind reich, sie haben Bodenschätze wie Erdöl, Diamanten und Kupfer. Profite landen oft nicht bei der Bevölkerung, sondern gehen an herrschende Eliten und ausländische Unternehmen. Ein Beispiel: beim Landraub haben ausländische Konzerne und Regierungen in den letzten Jahren Millionen Hektar Land in afrikanischen Entwicklungsländern gepachtet oder gekauft und exportieren die Erträge in die Industriestaaten.
Also die, auch ein zentrales Thema in der politischen Diskussion als Landgrabbing.
Ja.
Der Landraub,
so heißt es,
also große Unternehmen, die im Prinzip riesige Flächen aufkaufen, oft in Kooperation mit heimischen Kräften oder in der Regel in Kooperation mit heimischen Kräften, die dann auch gegebenenfalls Militär einsetzen oder Polizeikräfte einsetzen und die Bauern vertreiben.
Ja,
und genau das
schlimm.
Landgrabbing, auch ein wesentliches Thema.
Ja. Die ansässigen Kleinbauern wurden vertrieben, ohne Chance, neues Land zu erwerben, während riesige Mengen an Nahrungs- und Futtermitteln sowie Biosprit zum Profit der ausländischen Investoren produziert werden, wachsen unter der Bevölkerung Hunger, existenzielle Armut und Perspektivlosigkeit. Ein weiteres Beispiel: die Überproduktion von Milch in Europa führt nicht nur hier zu Tiefstpreisen. Die EU kauft hiesigen Konzernen Milchpulver ab und verkauft es billig etwa nach Kamerun, wodurch der dortige Aufbau einer eigenen Milchwirtschaft massiv erschwert wird. Also wirklich eine Katastrophe. Die Menschen haben keine Chance, es zu irgendwas zu bringen. Ganz schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir über zu Johnny Clegg und Savuka. Das ist eine multiethnische südafrikanische Band mit Scatterlings of Africa.
Gut, dass du uns die Musik mitgebracht hast. Snishanal, sag uns doch noch ein paar Hintergründe zu dem Titel, dem Musiktitel, den wir gerade gehört haben.
Ja, Scatterling ist ein Flüchtling und Heimatloser. Die Menschheit stammt aus Afrika und hat sich in alle Winde zerstreut. Ja, alter Titel.
Eine multiethnische südafrikanische Gruppe, ja, das wir gerade gehört haben. Ja, wir waren gerade bei dem Thema Fluchtursachen und die Gründe, die unter anderem die Europäische Union zu dieser ganzen Geschichte beiliefert. Also es sind auch hausgemachte Gründe, die Menschen in die Flucht treiben oder sie den Versuch unternehmen lassen, mehr kann man ja gar nicht sagen, tatsächlich ihre Heimat zu verlassen, um sich aufzumachen, woanders zu überleben, auch was zurückzuschicken an ihre Familien, an Geldmöglichkeiten.
Ja, genau.
All das sind ja dann die ganzen Tragiken, die damit verbunden sind. Wir hatten es gerade von Landgrabbing, wir hatten es gerade von den Exporten, die aus Europa auf die afrikanischen Märkte gehen und dort die heimische Industrie oder die heimische Produktion, das heimische Handwerk oft zerstören. Hast du schon davon gesprochen, all diese Sachen, Tomatenmark ist auch ein Klassiker, Hühnchenteile, das ist mal hier ziemlich durch die Presse gegangen, der Altkleidersektor, die Textilproduktion vor Ort kaputt gemacht hat, all das sind Beispiele dafür, warum auch hier aus Europa quasi frei Haus und mit in voller auch Erkenntnis natürlich dessen, was das vor Ort auslöst, das ist ja das Makabre, sie wissen, was sie tun, tatsächlich dann solche Umstände produziert und solche Umstände im Prinzip hervorgerufen werden, die Menschen dann wiederum in die Flucht treiben.
Ja, genau. Oder in Westafrika, da komme ich später näher dazu, wird quasi durch Großkonzerne der Fisch einfach abgefangen. Und die Menschen aus Westafrika, Gambia, Senegal, die haben dann nicht genug Fisch, um ihre Familie zu ernähren oder können den Fisch nicht verkaufen. Die Vorfahren waren quasi Fischer und das war ja einfach deren Beruf und damit haben sie ihr Geld gemacht. Das wird immer weniger. Ach, manchmal kommen sie ohne Fisch nach Hause und das ist echt tragisch, wenn dann
die Nord- und Ostsee schon weitgehend leer gefischt ist.
Ja, genau, dann geht man da runter, genau
mit Hightech-Schiffen. Ja. Und es ist also insofern alles hausgemachte europäische Fluchtursachen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und das ist auch nicht bloß Europa, China macht auch mit. Ja, die Regierungen werden quasi, sagen wir mal, bestochen, so ungefähr, dass sie die Fangrechte geben und dann wird viel zu viel gefangen. Ja. Genau. Ja, aber jetzt möchte ich in den Osten Afrikas gehen und zwar in den Sudan. Medial viel zu wenig beachteter Konflikt, das ist wirklich eine Katastrophe. Da wird jeder flüchten in der Situation.
Und zwar auch nicht erst seit diesen Tagen,
nee, sondern schon ganz lange, richtig. Sudan ist der größte Staat im Nordosten Afrikas mit 47 Millionen Einwohnern, etwa halb so viele Menschen wie in Deutschland. Die Fläche ist 5-mal so groß als die Bundesrepublik Deutschland. Der Konflikt im Sudan ist ein innerstaatlicher Konflikt zwischen den sudanesischen Streitkräften SAF, Sudanese Armed Forces, und den paramilitärischen Kräften RSF, Rapid Support Forces. Verschiedene ausländische Akteure nehmen Einfluss auf die Konfliktparteien und unterstützen diese, teilweise auch mit Waffenlieferungen. Ägypten, Iran, Russland stehen auf Seiten der SAF. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Libyen unterstützen aktuell die RSF. Bereits 2003 im Zuge des Darfur-Krieges kam es zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Nach UN-Schätzungen kamen 300.000 Menschen ums Leben. 2,5 Millionen wurden vertrieben. Der Machthaber Hemeti schloss sich damals den Janschawid an, um sich Ressourcen und Macht zu sichern. Darum geht es auch in vielen anderen Konflikten. Ja, dann im Dezember 2018 bis Januar 2019 kam es zu Massenprotesten aufgrund steigender Lebensmittelpreise, Korruption und politischer Unterdrückungen. Zusammenschluss hunderter zivilgesellschaftlicher und politischer Organisationen zu den Forces of Freedom, FFC genannt, zum gewaltlosen Widerstand gegen die Regierung. Im April 2019 kam es zum Militärputsch unter Beteiligung von Sicherheits- und Militäreliten der SAF und RSF. Darauf folgte die Absetzung des Präsidenten Omar al-Bashir, der eine dritte Amtszeit anstreben wollte. Genau wie Donald Trump möchte es auch verlängern.
Es gibt ja schon die ersten Utensilien dazu, zu Donald Trump 2028, aber warten wir es mal ab.
Also Bildung eines Übergangsrates und Organisation von Wahl im Jahr 2022. Ernennung von Abdal Hamburg als Premierminister der Übergangsregierung im Juni 2019. So, Demonstrierende drangen auf die Errichtung einer vollständigen zivilen Regierung. Die Proteste werden vor allem von der RSF gewaltsam niedergeschlagen. Es gibt hunderte Tote und Verletzte im August 2019. Es kommt zu den Unterzeichnungen eines Waffenstillstandes. Diese erhält allerdings eine starke Machtposition des Militärs. Im Oktober 2020 Unterzeichnung eines Friedensabkommens. Die Zivilbevölkerung nimmt den Prozess als elitär wahr, da die Übergangsregierung aus Personen besteht, die maßgeblich am früheren Konflikt beteiligt waren. Im Oktober 2021 ein gemeinsamer Militärputsch und Sturz des Premierministers Hamades durch SAF und RSF. SAF-General al-Burhan wird als de facto Machthaber eingesetzt. Proteste gegen das Militärregime werden gewaltsam niedergeschlagen. Im April 2023 eskaliert der Konflikt in Khartoum, der Hauptstadt, zwischen SAF und RSF. Seit Oktober 25 Eroberung al-Fashirs durch die RSF. Im Zuge der Eroberung gibt es Berichte über massive willkürliche Gewalt, Hinrichtungen von Zivilisten und ethnische Säuberungen durch die RSF. Bei den Kämpfen kommt es immer wieder zu Angriffen gegen zivile Infrastruktur, einschließlich Märkten und Krankenhäusern. Es liegen Berichte über Einsatz sexualisierter Gewalt und Repression sowie Angriffe gegen Journalisten und humanitäre Einsatzkräfte vor. Hinrichtungen, ethnische Säuberungen. Die UN warnt vor einem Genozid in der Region Darfur. Der Krieg im Sudan hat das Land in eine der weltweit größten humanitären Krisen gestürzt. 14 Millionen Vertriebene, 150.000 Tote, weite Teile der Bevölkerung hungern, nicht zuletzt, weil die RSF systematisch Ackerflächen niederbrennt. Also es gibt verschiedene Ansätze, dieses Problem, woher dieses Problem stammt. Machtbasierter Erklärungsansatz, kultureller Erklärungsansatz, ökonomischer Erklärungsansatz. Ja, und das kam halt dann alles zusammen.
Das ist auch ein Beispiel Sudan. Das ist ein Beispiel von diversen, dass es eben auch um innere Konflikte geht, soziale Konflikte, sozialökonomische Konflikte, dass aber eben von außen auch jede Menge Einfluss genommen wird auf die unterschiedlichen Gruppierungen, die unterschiedlichen Gruppen, auch militärisch bewaffneten Gruppen, und dass da von daher wirklich auch ein internationaler Konflikt quasi innerhalb der jeweiligen Länder ausgetragen wird. Der Sudan ist ein Beispiel dafür, und das ist, wenn man so will, ein in gewisser Weise auch der Fluch des Reichtums, der reichen Ressourcen dieses Kontinents, dass da so ein irres Interesse daran besteht, an diese Ressourcen heranzukommen. Das sind internationale Konzerne, es sind Staaten, es sind im Prinzip alle, die diesen afrikanischen Kontinent ausbeuten. Und man kann es mit einem Buchtitel tatsächlich sagen, der Fluch des Reichtums, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Dann lass uns mal wieder eine Musik spielen.
Ja, genau, würde ich sagen. Miriam Makeba, sie wurde im Township Johannesburg geboren in Südafrika. Sie kämpfte im Exil gegen die damalige Apartheid-Regierung Südafrikas.
Es fällt einem ja immer schwer, eine Musik zu spielen bei solchen Themen, aber es ist, glaube ich, schon erforderlich mal. Ja, ich Miriam Makeba, eine Galionsfigur im besten Sinne des Wortes, des Kampfes gegen die südafrikanischen Rassisten damals, der Apartheid-Regierung. Also insofern können wir auch aus vollem Herzen bei aller Problematik, habe ich vorhin gerade schon gesagt, dass wir immer mit Musik auch kommen bei diesen dramatischen Themen. Aber ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Entlastung von all dem, was du gerade geschildert hast. Ja, wenn man in Europa Regierungen hört, Politikerinnen und Politiker hört, dann reden die auch relativ häufig von Fluchtursachen bekämpfen. Das Interessante, finde ich, an dieser Angelegenheit ist, dass sie ganz andere Begriffe haben von Fluchtursachen bekämpfen oder ganz andere Vorstellungen haben, was das heißt. Nämlich in der Regel heißt es nicht, die sozialökonomischen Verhältnisse vor Ort, die Lebensverhältnisse zu verbessern und zum Beispiel Freihandelsabkommen in dieser Art und Weise nicht abzuschließen und andere Dinge, die wir vorhin gerade thematisiert haben. So ein Fluchtursachen bekämpfen heißt hier in den Regierungen in der Regel sogenannte Sicherheitskräfte, Paramilitärs, afrikanische Diktaturen zu unterstützen, afrikanische Diktaturen zu finanzieren, um Sicherheitskräfte zu finanzieren, dann weiter, um Fluchtrouten zum Beispiel abzuriegeln. Wir kennen es vom Mittelmeer, da ist es, glaube ich, eine relativ bekannte Geschichte, was mit Libyen nun auch immer wieder passiert ist und bis zum heutigen Tage passiert, um dort letztendlich auch abzuriegeln, was man vielleicht etwas weniger weiß, umso wichtiger das eben auch zu thematisieren, dass die Wüstenrouten abgeriegelt worden sind mit europäischen Geldern, was die Menschen dann zu anderen Routen, nämlich in die Wüste im wahrsten Sinne des Wortes, treibt. Viele, viele Menschen sterben, verdursten. Was kannst du denn zu Fluchtrouten sagen, Snechana?
Zu den Fluchtrouten in Afrika. Es sind hochgefährliche Wege, geprägt von Gewalt, Sahara-Durchquerungen und Ausbeutung. Hauptrouten verlaufen von Westafrika und dem Horn von Afrika über Libyen. Also es gibt die zentrale Mittelmeerroute nach Europa über die Sahelzone oder über das Mittelmeer. Dann gibt's die Atlantikroute, führt vom Senegal, Gambia, Marokko, Mauretanien zu den Kanarischen Inseln. Die Nordroute, ausgehend vom Horn von Afrika, Somalia, Eritrea, Äthiopien und dem Sudan über Ägypten und Libyen. Dann gibt's noch die Sahelroute durch die Sahelzone Mali, Burkina Faso in Richtung Norden. Und es gibt auch noch eine Route nach Südafrika, die Südroute vom Horn von Afrika in Richtung Südafrika.
Und ich habe es schon gerade gesagt, von Seiten der Europäischen Union wird nicht nur der Versuch unternommen, sondern es wird mit viel Geld alles daran gesetzt, um im Prinzip die EU-Grenzen quasi nach Afrika vorzuverlagern. Und bereits in Afrika Grenzwälle im wahrsten Sinn des Wortes aufzubauen, damit Menschen überhaupt nicht weiterkommen. Mit allen Konsequenzen, die Menschen kommen, versuchen trotzdem weiterzukommen. Und da passieren eben diese ganzen Geschichten mit Verdursten, mit Verhungern, all diese ganzen Geschichten, ja, die hier in der Öffentlichkeit gar nicht so recht oft zur Kenntnis, ja, genau, genommen werden.
Da habe ich einen Bericht von Yasir, einem sudanesischen Asylsuchenden. Auf der Flucht wurde er von libyschen Milizen gefangen genommen und gefoltert. Die Gefangenen werden gezwungen, ihre Familien zu kontaktieren und Videos von der Folterung zu zeigen. Man muss sich das mal vorstellen. Schrecklich. Die Folterer verlangen 6.200 Euro in etwa zur Erpressung. Dazu kommen Internierungslager, der tödliche Wall aus Sand, Temperaturen bis 58 Grad, Hunger, Wassermangel, Menschenhändler, sexueller Missbrauch.
Also das ist tatsächlich, das ist das Fatale an der Angelegenheit und das Brutale. Wenn man nur sagen könnte, man weiß ja gar nicht, was man da tut. Also ich meine jetzt die Europäische Union. Es ist andersrum. Es passiert in voller Kenntnis. Ja, genau. Es wird von der Europäischen Union aus finanziert. Also Libyen ist eine bekannte Geschichte, die ist seit Jahren auch immer wieder mal dokumentiert worden, bis zum heutigen Tage. Das ist das Fatale, ich sage es nochmal in der Form, sie wissen, was sie tun. Und das ist, ja, was soll man dazu noch sagen? Also insofern sind wir selbst beteiligt an all diesen Angelegenheiten.
Ja, es gibt da viel Kritik aus den afrikanischen Ländern über die Migrationspolitik, Migrationsabwehr, aber auch an den afrikanischen Regierungen,
ja, zu Recht,
weil die nichts tun, sie schweigen einfach, sagen nichts zu den Toten in der Wüste und im Mittelmeer.
Es gibt die engste Kooperation zwischen den einheimischen Regierungen und der Europäischen Union. Da fließen viele Mittel. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor neokoloniale Strukturen aus all diesen europäischen Kolonialzusammenhängen. Afrika ist jahrzehntelang geprägt worden. Die sogenannten Eliten in diesen Ländern sind genau durch die Kolonialherren im Prinzip sozialisiert. Also all das gehört ja auch zur Realität, wenn man über Flucht und Fluchtursachen redet. Ich werde trotzdem vorschlagen, wir haben noch 7 Minuten Zeit, lass uns noch einen Musiktitel anspielen und dann erzähl doch noch ein paar Dinge aus deinen Gambia-Erfahrungen.
Genau, also als nächstes kommt Sidiki Diabaté mit dem Instrumental mit seinem Vater Toumani Diabaté, das heißt Yarabi. Und das ist eine Familie in der 77. Generation, die nennt man Griots, die sind Erzähler und Musiker in einem. Und die werden auch ab und zu hinzugezogen, wenn es Konflikte in den Familien gibt. Und dann spielen die praktisch auf der Kora. Das ist dieses westafrikanische Saitenmusikinstrument. Also es ist echt interessant.
Dann also, lass uns da mal reinhören.
Genau.
Musik aus Mali, passend zu unserem heutigen Thema, sich zu beschäftigen mit dem afrikanischen Kontinent, insbesondere mit Flucht und Fluchtursachen. Unser Studiogast, Snejana Lukšić, du hast selbst diverse Aufenthalte in Gambia gehabt, hast die Familie deines Mannes, wie ich vermute, auch besucht, hast intensiv Gespräche geführt. Sag uns doch nochmal in kurzer Form, was du für Erfahrungen vor Ort gemacht hast.
Ja, also die Menschen kämpfen. Die Familie von meinem Mann ist besser situiert, also nicht ganz arm, hat ein richtiges Dach über dem Kopf. Aber ich habe schon auch sehr viel Armut gesehen. Wellblechhütten, Leute, die gar keine medizinische Versorgung haben, hygienische Bedingungen, die ich nicht so schön finde. Also da ist wirklich viel zu tun. Die Straßen in der Hauptstadt sind in Ordnung, aber wenn man dann weiter rausgeht, Sand, ganz schlimme Routen, da weiß man nicht, ob man irgendwo stecken bleibt. Ja, und die Menschen, die ich getroffen habe, die wollten vor allem weg, wegen der Perspektivlosigkeit. Die haben nirgends eine Arbeit gefunden, obwohl sie gut ausgebildet sind und studiert haben. Genau, und ja, die möchten es halt auch zu was bringen und ihre Familien unterstützen.
Das sind ja vor allen Dingen auch, glaube ich, die jungen Männer, weil die einfach die besten, auch physischen Bedingungen haben, die dann den Aufbruch wagen, um im besten Falle dann ihre Familien vor Ort zu Hause nochmal zu unterstützen.
Ja, genau. Und das Tragische ist, wenn sie es nicht schaffen, dann gelten sie als Versager, weil es ist viel investiert worden in die jungen Männer, dass sie wegkommen und auch die besser situierten Leute, die haben auch nicht ihr Geld einfach so vom Baum gepflückt, sagen wir mal so. Die mussten das auch schwer erarbeiten. Also diejenigen, die ich kennengelernt habe, die sagen immer, die möchten ihre Familien unterstützen. Und wenn sie Kinder haben, dann möchten sie ihren Kindern die Schulen ermöglichen, Bildung. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder in die Schule gehen können. Die muss man selber zahlen, die Schule. Ja. Dort ist nicht so schön wie hier.
Ja, Snesha, vielen herzlichen Dank. In dieser viel zu kurzen Stunde haben wir zumindest mal versucht, einige der Themen aufzugreifen. Ich habe es eingangs schon gesagt, auch ein Thema dieser Redaktion, der Peace on Air Redaktion, eine andere Art von Kriegführung, ökonomischer Kriegführung, hat wenig mit friedfertigen Situationen, friedfertigen Zuständen zu tun. Also etwas, was wir immer wieder auch aufgreifen werden, auch in unseren nächsten Jahren, die wir hoffentlich noch diese Sendung machen können. Nochmal vielen herzlichen Dank für diese Annäherung an Fluchtursachen, vor allen Dingen aus dem afrikanischen Kontinent. Das war die Februar-Ausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio FFM. Am Mikrofon war Lothar Häuson. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio FFM.